Heute Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema der Heilige Geist und die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist vom Heiligen Geist belebt, überhaupt ins Leben gerufen, vom Heiligen Geist begabt und vom Heiligen Geist bewegt. Und wenn man das sieht, vom Heiligen Geist belebt, vom Heiligen Geist begabt, vom Heiligen Geist bewegt, da sehen wir, dass der Heilige Geist von entscheidender Bedeutung ist für unser Gemeindeleben. Warum braucht es überhaupt die Belebung vom Heiligen Geist? Ganz klar, weil die Gemeinde ohne den Heiligen Geist tot ist. Und eine tote Gemeinde ist im Grunde genommen gar keine Gemeinde, weil die ist ja tot, ist ja klar. Die Bibel, die zeigt uns ganz klar auf, dass wir Menschen aufgrund der Sünde getrennt von Gott sind und deshalb geistlich tot sind. In Epheser 2, Vers 1, da lesen wir, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Also wegen unseren Übertretungen und Sünden sind wir geistlich tot, deshalb haben wir überhaupt kein geistliches Leben. Und das wird sehr schön deutlich, wenn wir auch den Bericht vom Sündenfall anschauen in 1. Mose 3. Da sehen wir nämlich Folgendes: Gott hatte den Menschen geboten, nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Sie haben dann das Gebot übertreten und Gott hatte ihnen die Warnung mit auf den Weg gegeben: Wenn ihr von diesem Baum esst, müsst ihr an diesem Tag des Todes sterben. Also ganz eindringlich die Warnung. Und dann haben Adam und Eva von dem Baum gegessen und sind dann gerade tot umgefallen? Nein, sie haben physisch weitergelebt, aber etwas ist geschehen. Sie sind wie geistlich gestorben. Denn wir lesen in der Bibel, dass sie sich vor Gott versteckt haben. Also die innere Vertrautheit mit Gott, die war von jetzt auf nachher zerbrochen. Und dann haben sie sich vor Gott versteckt und dann hat Gott sie zur Rede gestellt. Und dann hat er sie auch physisch aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft mit Gott herausbuxiert. Und so waren sie von Gott getrennt. Und seit dem Sündenfall gilt für uns Menschen, dass wir aufgrund unserer Sünde geistlich tot sind. Nicht nur, weil Adam und Eva gesündigt haben, sondern weil jeder von uns auch persönlich gesündigt hat. Also man kann nicht nur die Schuld Adam und Eva in die Schuhe schieben, das ist der Anfang von der Sünde in der Welt gewesen und vom Tod, aber jeder von uns ist ja auch schuldig geworden und deshalb tragen wir persönlich auch Verantwortung für den getrennten Zustand von Gott. Und damit wir jetzt geistlich lebendig werden können, muss erstens das Problem von der Sünde gelöst werden und zweitens uns muss wie neues Leben eingehaucht werden. Das Problem von der Sünde, das hat Jesus Christus für uns gelöst, nämlich durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. In Epheser 2, die Verse 4 und 5, da lesen wir Folgendes: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großer Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Also mit Christus ist das Lösungsmittel für unsere Sünde, dass wir neues Leben haben können. Jesus hat für unsere Sünde gesühnt am Kreuz und deshalb können wir aus Gnade errettet werden. Und jetzt heißt es hier, mit dem Christus seid ihr lebendig gemacht. Und wie genau funktioniert das, dass wir mit dem Christus lebendig gemacht werden, dass wir geistliches neues Leben bekommen? Da können wir Epheser 1, Vers 13 aufschlagen. Es ist ja so, Jesus ist wieder zu Gott, dem Vater, zurückgekehrt. Er sitzt zur Rechten Gottes Und dass wir jetzt geistlich leben können, da braucht es doch auch irgendwie Christus, aber wie genau? Und das lesen wir in Epheser 1, Vers 13 und 14. Da schreibt der Paulus: In ihm, in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also hier lesen wir, dass derjenige Mensch eine geistliche Totenauferweckung erfährt, der das Wort der Wahrheit hört, das Evangelium von Jesus Christus hört, dass er für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist und dann dem auch glaubt. Glauben dem Evangelium ist immer mit verbunden mit der Tatsache, dass wir Jesus als unseren Retter annehmen und ihn als unseren Herrn anerkennen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ein Mensch das Wort vom Evangelium hört und glaubt, da wird er mit dem Heiligen Geist versiegelt. Zu dem Zeitpunkt erhält er somit geistliches Leben. Und es ist interessant, gerade wenn wir uns diesen Vers in Epheser 1, Vers 13 anschauen, da sehen wir das in Christus sein, in ihm seid ihr und das versiegelt sein mit dem Heiligen Geist. Das geht, ja, ganz, ist untrennbar miteinander verknüpft, das gehört zusammen. Und es ist interessant, die Verbindung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist, dass das wir untrennbar zusammengehört, das hat Jesus schon zu seinen Lebzeiten, schon vor seiner Kreuzigung, seinen Jüngern deutlich gemacht, nämlich in Johannes 14, die Verse 16 bis 19 und dann auch der Vers 26. Da lesen wir Folgendes, Johannes 14, ab Vers 16, da sagt Jesus: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und dann Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir sehen hier an dieser Bibelstelle sehr schön, dass der Heilige Geist so wie der Stellvertreter von Jesus Christus ist. Jesus sagt, ich sende euch den Heiligen Geist, der wird bei euch bleiben. Und dann sagt Jesus, ich gehe weg. Und gleichzeitig sagt er auch, ich werde bei euch sein. Und damit macht Jesus deutlich, durch den Heiligen Geist wird er bei uns sein. Und Jesus hat seine Jünger gelehrt und jetzt übernimmt der Heilige Geist wie die Funktion. Der Heilige Geist wird euch lehren, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist lehrt nichts anderes, wie Jesus gelehrt hat, sondern genau das Gleiche. Und das sehen wir die Übereinstimmung und dass der Heilige Geist uns Christus wie vergegenwärtigt. Durch den Heiligen Geist ist Jesus bei uns. Und ich finde das etwas sehr Schönes hier, diese Bibelstelle, die uns das verdeutlicht, dass was uns die Funktion vom Heiligen Geist schön vor Augen malt. Durch den Heiligen Geist ist Jesus bei uns. Und durch den Heiligen Geist haben wir eigentlich geistliches Leben. Es heißt hier in Vers 19, ich lebe und auch ihr sollt leben. Das heißt, der Heilige Geist, wenn er in uns ist, durch ihn haben wir geistliches Leben. Also wir haben gesehen, Der Heilige Geist, der schenkt uns überhaupt als Gläubige geistliches Leben. Aber jetzt passiert noch etwas. Zu dem Zeitpunkt unserer geistlichen Wiedergeburt, wo wir das geistliche Leben bekommen, macht der Heilige Geist mit uns noch etwas. Nämlich, er fügt uns in die Gemeinde ein. Eine ganz zentrale Bibelstelle ist 1. Korinther 12, Vers 13. Da heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Diese Bibelstelle, die macht deutlich, dass das geistliche Leben und das Leben im Leib Christi untrennbar zusammengehört. Das Eingefügtsein in den Leib Christi und das geistliche Leben haben, das gehört zusammen. Von daher können wir auch sagen, mein Leben als Gläubiger, das ist eingebettet im Gemeindeleben, ist eingebettet im Leib Christi. Einige von euch, die kennen dieses schon. Wenn man Gemeindeleben anschaut, da sieht man, Gemeindeleben ist Gemeindeleben. Mein Leben findet man in Gemeindeleben wieder. Ein individualistisches, geistliches Leben, das gibt es nicht. Die Bibel kennt kein Solo-Christentum, sondern wenn wir geistliches Leben haben, mein Leben, dann ist es immer verknüpft mit dem Gemeindeleben. Wir sind eingepfropft in den Leib Christi. Haben wir diese Sicht auf mein Leben? Hast du die Sicht auf dein Leben? Also es geht nur mit mein Leben im Gemeindeleben. Haben wir diese Sicht? Mein Leben ist Teil vom Gemeindeleben, weil ich vom Heiligen Geist eben in den Leib Christi hineingepflanzt wurde. Wenn wir diese Sicht haben, dann hat das zwei ganz wichtige Auswirkungen auf unser Leben. Und das wünsche ich mir, dass diese Sicht wie prägend ist für uns in der Gemeinde hier in der AB Bern, dass diese Sicht bei uns ganz tief verwurzelt ist. Erstens, die erste Auswirkung, Gemeinde ist dann für uns nicht einfach den Besuch von einem Gottesdienst oder Besuch von irgendeiner Gemeindeveranstaltung, sondern Gemeinde ist für uns sehr viel mehr wie die Gemeindeaktivitäten. Gemeinde ist auch da, wenn wir nicht gerade zusammen versammelt sind. Ich bin Teil der Gemeinde. Und die zweite Auswirkung ist, dass wir eine veränderte Sicht haben auf Gemeindearbeit. Gemeindearbeit ist nicht nur da, wo wir uns bei Gemeindeaktivitäten irgendwo beteiligen und uns da hinein engagieren. Das ist was sehr Wichtiges und Wertvolles und ich danke allen ganz herzlich, die sich irgendwie in die Gemeindeaktivitäten hinein investieren. Aber Gemeindearbeit ist noch viel mehr, nämlich überall, wo ich bin, bin ich ja mit meinem Leben als Teil der Gemeinde. Wenn ich in der Schule bin und da lernen muss, weil die Lehrer das halt so fordern, bin ich da nicht einfach nur, weil ich es machen muss, sondern da bin ich Teil als der Gemeinde Jesu. Und wenn ich am Arbeitsplatz bin und da meine Arbeit verrichte, bin ich da nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, sondern ich bin da als Teil der Gemeinde Jesu. Oder wenn ich zu Hause die Hausarbeiten verrichte, meine Frau ist zurzeit gerade in Deutschland und da muss ich ein bisschen kochen und ein bisschen waschen und putzen und so. Nee, putzen, das lasse ich sein. Da tue ich das nicht einfach nur, weil ich das halt machen muss, weil das sonst niemand macht, sondern da mache ich das als Teil der Gemeinde Jesu. Und wenn ich im Sportverein bin oder in der Nachbarschaft bin und da einen Schwatz halte, dann mache ich das nicht einfach nur, weil ich mich da sportlich betätige oder halt in der Nachbarschaft aktiv bin, sondern da mache ich das als Teil der Gemeinde Jesu. Also wir sehen, wir können uns sehr viel mehr in die Gemeindearbeit investieren, wenn wir diese Sicht haben, mein ganzes Leben ist eingebettet in das Gemeindeleben. Und ich bin überzeugt, dass dieses Denken, dieser Switch, nicht ich gehe in die Gemeinde, sondern ich bin Teil der Gemeinde. Mein Leben ist Teil vom Gemeindeleben. Dass wenn wir diesen Switch da machen, dass das ganz große Auswirkungen hat, wie wir unser Alltagsleben führen und wie uns dann auch der Heilige Geist gebrauchen kann. Ja, der Heilige Geist beschenkt uns mit einem geistlichen Leben und jetzt ist mein Leben Teil vom Gemeindeleben. Wir sind Teil von einem lebendigen Organismus, nämlich von der Gemeinde. Der Heilige Geist hat uns belebt, aber er tut uns jetzt auch begaben. Und jetzt können wir fragen, ja, wie ist das mit den Begabungen? Haben die Ungläubigen deshalb keine Begabung? Doch, doch, die haben auch Begabung. Also ich kenne einen Haufen von ungläubigen Menschen, die sind musikalisch sehr viel mehr begabt wie ich. Oder die können noch viel bessere Reden halten wie ich. Oder die können noch viel andere. Es gibt ganz viele Menschen, jeder Mensch ist irgendwie von Gott begabt. Und das ist deshalb so, weil Gott uns von Geburt an mit natürlichen Begabungen, mit Veranlagungen beschenkt hat. Also die sind ja in den Genen drin. Mit der Zeit müssen diese Begabungen, Veranlagungen noch entdeckt werden und dann gefördert werden und dann können da musikalische Hochtalente entstehen oder sportliche oder handwerkliche. Es gibt ganz viele unterschiedliche Begabungen und die gilt es auszuleben in der Welt. Achten wir mal drauf, wenn alle so wären wie ich, das wäre eine Katastrophe. Und da könntet ihr jeden von euch auch einsetzen, wenn alle gleich wären. Das käme nicht gut. Wir brauchen die Ergänzung innerhalb von der Gesellschaft, von den unterschiedlichen natürlichen Begabungen, wo Gott uns mit ins Leben hineingegeben hat. Ohne diese Unterschiedlichkeit würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Aber jetzt ist es so, dass wir als Gläubige noch spezielle Begabung haben, speziell von Gott beschenkt worden sind. Denn mit der Wiedergeburt haben wir von Gott noch besondere Gaben geschenkt bekommen. Und da gilt es zunächst die grundlegendste Gabe überhaupt zu nennen. Die grundlegendste Gabe, die Gott uns Gläubigen mit auf den Weg gegeben hat und die gilt allen Gläubigen, ist die Liebe Gottes. In Römer 5, Vers 5b, da heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben worden ist. Also mit dem Heiligen Geist, der in unser Leben kommt, schenkt Gott uns die Gabe von der Liebe Gottes. Und warum ist das die grundlegendste und wichtigste Gabe überhaupt? Das ist deshalb so, weil wir durch die Liebe Gottes Wesen in der Welt sichtbar machen können. Gott ist Liebe. Und wenn jetzt die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist, dann können wir die Liebe Gottes auf ganz unterschiedliche Weise sichtbar machen. Und jetzt sagt Jesus ja, dass die Liebe zu Gott und zum Nächsten wie uns selbst das höchste Gebot ist. Indem wir die Liebe Gottes sichtbar machen, in der Liebe Gottes leben, da erfüllen wir auch Gottes Wille. Da erfüllen wir Gottes Wille. Und das Schöne ist, wenn alle Gläubigen die Liebe Gottes in ihrem Herzen haben, dann kann jeder Gläubige auch die Berufung leben, wozu Gott uns berufen hat, seine Liebe sichtbar zu machen. Keiner von uns muss deshalb denken, wenn ich doch nur so begabt wäre wie mein Nachbar da, dann könnte Gott mich brauchen, wenn ich nur so gut reden könnte oder so gut Klavier spielen könnte oder wenn ich so gut wäre in der Pädagogik und auf Kinder eingehen könnte, dann könnte Gott mich brauchen. Nein, so muss niemand denken, sondern durch Gottes Liebe, die er in unsere Herzen gegeben hat, ist jeder fähig, auf unterschiedliche Weise Gottes Liebe sichtbar zu machen. Und noch etwas ist wichtig. Nämlich gerade dadurch, dass wir nicht alles können, keiner von uns kann alles, gerade deshalb, weil wir ergänzungsbedürftig sind, ist es überhaupt möglich, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Achtet mal drauf, wenn jemand alles könnte und nichts bräuchte, ja, dann bräuchte er auch nicht die Liebe und Hilfe von jemand anders, oder? Und wenn jetzt jemand da ist und Lasten zu tragen hat, aber ständig sagt, oh, ich will niemandem zur Last fallen, und dann trägt er ständig nur seine eigene Last, da können wir das Gesetz Christi überhaupt nicht erfüllen. In Galater 6, Vers 2, da steht nämlich, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, also in der Liebe. Und wir können nur dann lieben, wenn wir aus dem Geben und aus dem Nehmen leben. Wenn wir ständig sagen, nein, ich will niemandem zur Last fallen, dann geben wir unseren Glaubensgeschwistern keine Möglichkeit, die Liebe zu leben. Also auch das Nehmen der Liebe gehört dazu, dass wir in der Liebe Gottes leben können. Und dazu befähigt uns der Heilige Geist, ja sagen, ja, ich bin ergänzungsbedürftig, ja, ich brauche den anderen, ja, ich nehme Hilfe an. Dazu befähigt uns der Heilige Geist, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und der Heilige Geist befähigt uns gleichzeitig auch zum Blick für den anderen haben. Ah, da ist jemand, der Hilfe bräuchte und ich biete ihm meine Hilfe an. Der Heilige Geist befähigt uns zum Gemeinschaftssinn. Paulus gebraucht in 1. Korinther 12, wir hatten ja vorhin ja schon einen Vers daraus angeschaut, das schöne Bild vom Leib Christi. Ein Leib, ein Körper, der besteht aus ganz verschiedenen Körperteilen, aus der Hand, aus dem Fuß, die Augen gibt es, das Ohr, die Nase und so. Alles braucht der Mensch zum Leben. Und da kann man nicht sagen, oh, dich braucht es nicht, sondern man ist aufeinander angewiesen. Wahrscheinlich kennt ihr das Bild zu Genüge und deshalb brauche ich es auch nicht weiter zu vertiefen. Aber etwas macht das sehr schön, nämlich, dass wir ergänzungsbedürftig sind und miteinander den Leib Christi bilden. Und beim Miteinander in der Ergänzung nur die Liebe gelebt werden kann. Und jetzt wollen wir uns in 1. Korinther 2, in 1. Korinther 12 auf das fokussieren, wo von verschiedenen Gaben die Rede ist, die der Heilige Geist austeilt. Das ist nämlich ganz interessant, wenn wir das ein bisschen vertieft anschauen. Und dazu lesen wir 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Paulus schreibt da, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist, auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteil zuteilt, wie er will. Ganz interessant, wenn man hier die Verse 4 bis 6 betrachtet, da ist die Rede vom Heiligen Geist, der die unterschiedlichen Gnadengaben gibt. Aber dann ist da auch die Rede von dem Herrn, gemeint ist der Herr Jesus, der in unterschiedliche Dienste beruft. Und dann ist die Rede von Gott, wir können interpretieren Gott, dem Vater, der die Kraftwirkung, was auch immer darunter zu verstehen ist, in allen wirkt, der ja, die Kraft gibt. Und wenn man das sieht, Geist, Sohn oder der Herr und Gott, da sehen wir die ganze Dreieinigkeit Gottes, die am Werk ist in der Gemeinde, die macht. Die ganze Dreieinigkeit macht, dass die Gemeinde kraftvoll wirken kann. Aber wir fokussieren uns heute Abend jetzt auf den Heiligen Geist, was er tut, nämlich er teilt unterschiedliche Gaben aus. Die Gaben sind nicht dazu da, dass jemand sich selbst darstellen kann. Oh, schau mal, wie gut ich in Sprachen reden kann. Schau mal, wie gut ich weise Worte weitergeben kann. Die Gaben sind nicht zur Selbstdarstellung da, sondern zum Nutzen von den anderen. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Und was für Gaben teilt der Heilige Geist jetzt aus? Wir haben hier gelesen vom Wort der Weisheit, vom Wort der Erkenntnis, vom Glauben. Also gemeint ist mit dem Glauben hier nicht der rettende Glaube an den Herrn Jesus, sondern damit ist ein Glaube gemeint, den man als Glaubensmut beschreiben kann. Ein Glaubensmut, ganz besondere Glaubensschritte zu machen. Vielleicht hat man wie den Eindruck, Gott möchte mich in eine neue Aufgabe führen, da muss ich meinen Job kündigen, aber ich habe noch keine Ahnung, was die neue Aufgabe ist, aber ich kündige jetzt mal meinen Job. Die alten Sicherheiten lasse ich auf, um bereit zu sein, was Gott von mir will. Also man muss da auch ein bisschen unterscheiden zwischen Glaubensmut und Wagemut. Da braucht man dann die Gabe von der Geisterunterscheidung. Ja, genau, die ist hier auch noch aufgeführt. Übrigens, Geisterunterscheidung kann man auch machen, nicht nur, wenn es um dämonische Geister geht, was ist dämonisch und was ist von Gott, sondern auch menschliche Verhaltensweisen. Es gibt ja die Personen, die vorgeben, sehr demütig zu sein. Aber wenn man da ein bisschen unter die Oberfläche kratzt, da merkt man, das ist nur eine vorgegebene Demut. Dahinter verbirgt sich ein verborgener Stolz. Also Gabe von der Geisterunterscheidung, Gabe vom Glauben. Wir haben hier auch gesehen, Gnadengaben der Heilungen. Besser übersetzen würde man Gnadengaben von Heilungen und dann Wirkungen von Wunderkräften, verschiedene Arten von Sprachen. Und ja, wenn man das so liest, da kann man sich fragen, was für eine Gnadengabe habe ich jetzt von denen erhalten? Und vielleicht findet man sich gerade nirgends so wieder oder in manchen Sachen und denkt, aber ich habe es nicht ständig. Und da möchte ich eine Hilfestellung geben, um das zu verstehen. Nämlich im griechischen Grundtext, da sind all diese Gaben, die hier aufgelistet werden, ohne bestimmten Artikel. Also bestimmte Artikel sind der, die, das und das meint dann die Gabe von, aber es an keiner dieser Stellen ist der bestimmte Artikel aufgeführt. Und von daher kann man sagen, es gibt nicht die Gabe von den Heilungen, die der Patrick empfangen hat. Es gibt nicht die Gabe der weisen Worte, die der Markus empfangen hat. Es gibt nicht die Gabe, die ich so besitze, von denen, die hier aufgezählt werden, sondern man kann das so verstehen, der Heilige Geist gibt von Zeit zu Zeit, wo wir das eben brauchen oder wo der Heilige Geist es gerade für gut befindet, dass das zugeteilt wird, genau diese Gabe. Übrigens haben wir gerade im Hinblick auf die Weisheitsrede so ein biblisches Beispiel. Da hat Jesus ja in Lukas 21, die Verse 12 bis 15 vorhergesagt, dass die Gläubigen verfolgt werden und dann vor Könige und Gerichte gestellt werden sollen. Und dann hat Jesus gesagt, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Gedanken, was ihr dann reden werdet, denn ihr werdet zu dem Zeitpunkt dann die Weisheit erhalten, die ihr braucht. Worte der Weisheit, eine Gnadengabe des Heiligen Geistes. Und die wird wann gegeben? Zu dem Zeitpunkt, wo man es gerade nötig hat. Und in der Apostelgeschichte sehen wir gerade so einen Fall, wo jemand das bekommen hat, nämlich der Stephanus. Der war voll Heiligen Geistes und wo er dann gesteinigt worden ist, kurz vorher, da hat er inne der göttlichen Weisheit diese wunderbare Rede gehalten. Und auch bei Paulus, das sehen wir, Paulus, der hat bei verschiedenen Begebenheiten Menschen geheilt. Der hat an verschiedenen Begebenheiten Menschen geheilt, aber er hatte nicht die Gabe der Heilung. Sonst hätte er ja gerade den Epaphroditus heilen können, der zu ihm nach Rom gekommen ist. In Philipper 2 lesen wir von dem Epaphroditus, Verse 25 und 26, wo todkrank war, aber der Paulus hatte eben nicht die Gabe der Heilung, sondern jede Heilung ist ein souveränes Austeilen vom Heiligen Geist gewesen. Und genauso haben wir diese Begabungen zu verstehen, die wir hier angeführt sind. Der Heilige Geist gibt an verschiedenen Punkten diese Gaben, wo er denkt, da ist es gerade gut, dass er sie austeilt. Und wenn wir das jetzt miteinander betrachten und sehen, wie der Heilige Geist Gaben austeilt, dann ist mir eins, dann habe ich dabei ein großes Anliegen. Mein Anliegen ist nicht, dass wir jetzt ganz gut Bescheid wissen über all die Gaben vom Heiligen Geist und wie er die genau verteilt. Nicht das Wissen ist mir zu oberst, sondern dass wir verfügbar sind für Jesus, dass wir verfügbar sind für den Heiligen Geist, dass er uns zum Nutzen für andere gebrauchen kann. Und da dürfen wir uns ruhig mal die Frage stellen, bin ich verfügbar für den Heiligen Geist, wenn er mich führen will, dass er mich brauchen kann zum Nutzen für die Gemeinde, dass er mich nutzen kann zum dass er mich gebrauchen kann für Nutzen für meine ungläubigen Arbeitskollegen. Bin ich bereit, stehe ich zur Verfügung? Es geht nicht darum, dass wir alles begreifen, sondern es geht darum, dass wir ergriffen sind von Jesus Christus, dass wir ergriffen sind vom Heiligen Geist, dass er uns gebrauchen kann. Und wo wir ihm zur Verfügung stehen, wo wir offen sind für ihn, da teilt er uns auch Gaben aus, also da teilt er aus, der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist austeilt, dann setzen wir uns in Bewegung, oder? Dann setzen wir uns in Bewegung. Und das lasst uns ein Anliegen sein, dass wir darum beten, Herr Jesus, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Gebrauche du mich als Werkzeug deiner Liebe. Zeig du mir durch den Heiligen Geist, wie ich deine Liebe sichtbar machen kann, führe du mich in meinen Worten. Und ja, wo wir uns führen lassen, wo das uns ein Anliegen ist, da hat Gott für uns Aufgaben parat. Und dann hat Gott für uns auch Gaben vom Heiligen Geist parat, wo er uns in dieser oder jener Situation ein Wort der Weisheit schenkt, wo wir in ganz weiser Art und Weise antworten können. Und wo wir selber überrascht sind, weil wir solche Worte uns gar nicht selber hätten ausdenken können. Oder vielleicht führt uns Gott auch mal in eine Situation, dass wir mit einem kranken Mitmenschen zu tun haben. Und plötzlich bekommen wir den Eindruck, für die Person solltest du jetzt beten. Auch um Heilung beten. Und wenn man so einen Eindruck hat, dann muss man nicht plötzlich Angst haben, Hilfe, werde ich jetzt charismatisch, wenn ich für sowas bete? Sondern der Gott, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, der ist ja derselbe auch bei uns. Und wie er in der Apostelgeschichte gewirkt hat, so möchte Gott auch bei uns wirken. Und da dürfen wir uns von ihm brauchen lassen. Wir wollen das Anliegen in uns tragen, wie kann der Heilige Geist, wie kann Jesus mich brauchen zum Nutzen für andere Menschen? Und damit sind wir gerade schon beim dritten Punkt vom heutigen Abend, vom Heiligen Geist bewegt. Wie genau funktioniert das jetzt, dass der Heilige Geist uns in eine Bewegung versetzt? Das kann ich euch nicht erklären. Weil sonst hätte ich ja wie den Heiligen Geist im Griff und könnte genau das herausfinden. Das müssen wir, die Methode müssen wir anwenden und dann haben wir den Heiligen Geist im Griff und dann können wir den Heiligen Geist führen oder so. Aber darum geht es ja nicht, dass wir den Heiligen Geist führen, sondern gerade umgekehrt, dass der Heilige Geist uns führt und dass wir verfügbar sind für ihn. Und doch ist es so, dass wir in der Heiligen Schrift, in der Apostelgeschichte, einige Beobachtungen machen können, wie der Heilige Geist Menschen in eine Bewegung gesetzt hat. Und das erste ist natürlich beim Pfingstereignis. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er hat seinen Jüngern gesagt, wartet in Jerusalem und dann sende ich euch irgendwann den Heiligen Geist. Und das haben sie dann gemacht. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 12 folgende lesen wir, dass die Jünger ganz einmütig beieinander waren und beständig im Gebet. Und dann hat der Heilige Geist zuerst den Petrus in Bewegung versetzt. Nämlich der Petrus hatte den Eindruck, wir sollten einen 12. Apostel nachwählen. Denn es steht doch geschrieben, sein Amt empfange ein anderer. Also der Heilige Geist hat vorher er gesehen, ein Amt empfange ein anderer. Und jetzt müssen wir jemand nachwählen. Und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert. Und plötzlich hat der Heilige Geist, wo die Jünger einmütig beieinander waren, wahrscheinlich im Gebet, da ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Und dann konnten sie in ganz verschiedenen Sprachen reden und die großen Taten Gottes verkünden. Also hier sehen wir, die Jüngerschaft, die war einmütig zusammen im Gebet und dann hat der Heilige Geist in besonderer Weise gewirkt. Ein besonderes Wirken vom Heiligen Geist, wo er die Gemeinde in Jerusalem in Bewegung versetzt hat, lesen wir in Apostelgeschichte 4, 23 folgende. Da war das so, der Johannes und der Petrus, die sind von Honrat gekommen und wurden verhört und ein bisschen gepeitscht und so. Und dann sind sie wieder freigelassen worden und die Gemeinde, die war verängstigt deshalb. Und was hat die Gemeinde gemacht? Die hat sich dann zusammen versammelt und ist im Gebet zu Gott gegangen und hat gesagt, schau an, wie es um uns her ist. Sie drohen uns und wir haben Angst, aber wir bitten dich, tu du Zeichen und Wunder und wirk du durch den Heiligen Geist, schenk du uns Freimut zu reden. Und dann wurden sie tatsächlich mit dem Heiligen Geist erfüllt und konnten in Freimut das Evangelium weiter sagen. Und Gott hat dazu noch Zeichen und Wunder geschenkt. Also wir sehen, wie der Heilige Geist gewirkt hat, wo die Gemeinde zusammengestanden ist, zum Gebet. Dann sehen wir ein drittes Beispiel, wo der Heilige Geist Menschen bewegt hat, nämlich in Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. Damals gab es verschiedene Lehrer und Propheten in Antiochia. Die Gemeinde ist frisch entstanden gewesen. Der Paulus war da, der Barnabas und noch ein paar verschiedene andere Leute. Und da heißt es, dass sie miteinander dienten und fasteten. Also die haben normal gedient in der Gemeinde, die haben ihren Dienst verrichtet, die Lehrer und Propheten, aber gleichzeitig haben sie gefastet und mit dem Fasten ist auch das Beten eingeschlossen. Die haben inständig vor Gott gerungen, für was wissen wir nicht, aber sie haben inständig, waren ganz ernsthaft im Gebet vor Gott und dann hat plötzlich der Heilige Geist gesprochen. Da hat der Heilige Geist gesprochen und hat gesagt, sendet mir da den Barnabas und den Paulus aus, ich will die für meinen Dienst berufen. Und dann hat die Gemeinde oder die Leiter der Gemeinde, das kann man nicht genau herausfinden, wer gemeint ist, haben nochmal gebetet und gefastet und dann wurden die zwei ausgesendet für den Missionsdienst. Also dieses intensive Dienen und Beten vor Gott, das war der Kontext, wo der Heilige Geist wie gesprochen hat und dann die Gemeinde in Bewegung gesetzt hat. Und noch etwas sehen wir, das finde ich eine sehr interessante Stelle, nämlich in Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 9. Da sehen wir, Paulus ist mit dem Timotheus und dem Silas auf Missionsreise. Und der Paulus hat wahrscheinlich sich eine Missionsstrategie zurechtgemacht. Ich will die großen Städte in der Provinz Asien erreichen. Und dann lesen wir, und der Heilige Geist wehrte ihn. Und dann hat er sich halt eine Notfallstrategie ausgewählt, dann eben nach Bithynien. Aber der Heilige Geist hat auch dort gewehrt. Das heißt, der Paulus war unterwegs im Auftrag Gottes in seiner Mission. Das, was er gewusst hat, was Gott von ihm will, das hat er getan. Er war wie ein fahrendes Fahrzeug und jetzt wurde er einfach ausgebremst. Hier geht es nicht lang, da geht es auch nicht lang. Und dann sind sie irgendwann nach Troas gekommen und in Troas hatte er dann die Vision von dem Mann aus Mazedonien, der gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Und dann wusste er, mein Weg geht rüber nach Mazedonien auf den europäischen Kontinent und hat dann dort weiter gewirkt. Und wenn wir das alles so anschauen, diese Beobachtung machen, wo der Heilige Geist in besonderer Weise in Bewegung setzt, da bekommen wir den Eindruck, dass der Heilige Geist besonders dort Menschen in Bewegung setzt, wo Menschen, wo Gläubige ihren Auftrag wahrnehmen, den Gott ihnen gegeben hat, die in dem Auftrag wandeln und dann gleichzeitig auch Gottes Angesicht suchen, im intensiven Gebet. Zum Teil ist da das Fasten erwähnt. Und das ist interessant, wenn wir das mal anschauen, wo Menschen den Auftrag Gottes wahrnehmen, im normalen Alltag, im normalen Dienst, wo Gott einen hineingestellt hat. Und dann sucht man das Angesicht Gottes. Da tut der Heilige Geist dann in besonderen Momenten, nicht ständig, Leute in besonderer Weise in Bewegung setzen. Der Heilige Geist bewegt. Er tut es auch heute. Daran besteht kein Zweifel. Die Frage, die sich uns stellt, ist, lassen wir uns bewegen? Sind wir treu in den Diensten, wo Gott uns hineingestellt hat? Sind wir da treu am Dienen? Und sind wir treu in dem, dass wir Gottes Angesicht suchen und fragen, was willst du, Herr, dass ich tue? Dienen wir aus dem Gebet heraus? Ich bin überzeugt, wenn wir vermehrt und intensiver das Angesicht Gottes im Gebet suchen und bereit sind, Gottes Liebe in der Welt sichtbar zu machen, das Evangelium den Menschen bekannt zu machen, dass der Heilige Geist bei uns manches in Bewegung setzen wird. Aber vom Heiligen Geist in Bewegung gesetzt zu werden, das bedeutet auch, dass wir hier und da uns von unserer Bequemlichkeit verabschieden müssen, dass wir davon abrücken müssen und wo wir von der Bequemlichkeit bereit sind abzurücken, da sind wir bereit und sind befreit, die Wege zu gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Sind wir dazu bereit? Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns belebt hast, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir überhaupt geistliches Leben haben können. Wir danken dir für die Gemeinde, wo wir eingebettet sein dürfen, die weltweite Gemeinde. Und uns ist es so ein großes Anliegen, dass du uns brauchen kannst als deine Werkzeuge in dieser Welt. Herr, hilf du uns, verfügbar zu sein. Verfügbar zu sein für das Wirken von deinem guten Geist. Wir bitten dich, dass du uns sensibel machst für die Werke, wo du für uns vorbereitet hast. Und ganz herzlichen Dank, dass wir damit rechnen dürfen. Zum rechten Zeitpunkt tust du uns zurüsten durch deinen Geist, dass wir die Werke tun können, die du für uns parat hast. Und Herr, du möchtest noch manches durch uns bewegen. Hilf du uns, die Bequemlichkeit zurückzulassen und verfügbar zu sein für dich. Amen.